Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war Co-Trainer beim FC St. Pauli, danach Co- und Cheftrainer bei Viktoria Köln, coachte danach den Chemnitzer FC, war im Anschluss verantwortlich für die Geschicke von Waldhof Mannheim, bevor er bis März 2023 beim FC Hansa Rostock als Cheftrainer in der zweiten Fußball-Bundesliga wirkte. Er ist Inhaber der UEFA Pro License und kickte selbst früher in der zweiten Fußball-Bundesliga, nämlich bei der Frankfurter Eintracht und den Stuttgarter Kickers. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an Patrick Glöckner. Hallo Patrick!
Hallo Stefan, ich grüße dich!
Schön, dass du dabei bist. Und am meisten verbindet man dich und deinen Namen natürlich mit der Frankfurter Eintracht. Du kamst mit 14 an den Riederwald, bist 9 Jahre geblieben, dann als Co-Trainer der zweiten Mannschaft zurückgekommen und als U19-Topspieler-Analyst, also auch als Coach, hast du dann am Riederwald gewirkt für insgesamt 3 Jahre. Was bedeutet dir die Eintracht?
Ja, wie du sagst, wenn du so viele Jahre bei einem Verein tätig bist und deine ganze Jugend da mehr oder weniger verbracht hast, dann bist du natürlich Teil des Vereins und identifizierst dich auch komplett damit. Und ja, die unterschiedlichsten Positionen vom Jugendspieler zum Profi, wobei ich nur ein paar Einsätze hatte in der zweiten Liga bei Eintracht Frankfurt, aber auch über die Amateurmannschaft hochgekommen bin. Und dann in den verschiedensten Trainerkonstellationen ist es natürlich so, dass man den Verein recht gut kennt und auch die Verantwortlichen natürlich.
Also die Eintracht oder ein Leben ohne die Eintracht wäre für dich wie?
Ist natürlich schwer vorstellbar, definitiv. Also ist schon Teil der Familie, ja.
Heißt dein außergewöhnlichster Moment, den du mit Eintracht Frankfurt verbindest?
Ach, es gab viele schöne Momente. Also es war natürlich der außergewöhnlichste Moment, war natürlich der Bereich, als ich in die Profiabteilung hochgezogen wurde von den Amateuren. Das ist natürlich was ganz Besonderes, weil da arbeitet man ja von klein auf hin und wie du sagtest, habe ich ja in der U14 angefangen, bin dann alle Stationen durchlaufen und dann kam mit Bernd Hölzenbein jemand, der mir dann den Profivertrag gegeben hatte. Der damalige Trainer Stepanovic hat das mehr oder weniger mit eingeleitet oder hat es mit eingeleitet, war ja der Trainer, bei dem ich aufgelaufen bin und war ein tolles Erlebnis, sein Ziel dann nach so vielen Jahren zu erreichen.
Und weil es extrem spannend ist, weil du eben als Spieler und als Trainer im selben NLZ gearbeitet und gespielt hast, soll das unser erstes größeres Thema sein? Der Weg damals als jugendliches Top-Talent, wie unterscheidet der sich von dem heutigen? In welchen Punkten so am meisten, was würdest du sagen?
Also ich denke, dass die Spieler heutzutage mehr Möglichkeiten haben, ihr Talent zu entwickeln. Also es gibt mehr Trainer, es gibt mehr Analysen, es wird mehr ins Detail gegangen, die Individualisierung im Zeitmanagement, sich mit dem Spieler zu beschäftigen, ist einfach viel größer geworden. Und damals, als ich das betreut habe, gerade diese Top-Spieler-Analyse, das war auch eine tolle Zeit, weil du beschäftigst dich mit der Person zuerst mal. Dann analysierst du natürlich das Spiel vor und nach und sprichst mit den Trainern, wie man so eine Entwicklung vonstatten gehen lassen könnte, dass sie positiv nach oben geht. Und das ist natürlich ein immer wiederkehrender Prozess. Und du siehst, dass sich viele Dinge relativ schnell entwickeln können, aber natürlich auch immer noch in die alten Mechanismen zurückgefallen wird, so dass man da wirklich eine gute Konstanz reinbekommen muss und auch die Geduld hat, dass halt teilweise Spiele dabei sein werden, die dann vielleicht nicht so wie erwartet verlaufen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man als Verein, als Top-Spieler-Analyst, wie es damals bei mir geheißen hat, und als Trainer zusammenarbeitet und sagt, okay, diese Prozesse sind völlig normal, aber wir wollen jetzt den Wert auf oder den Fokus auf die Entwicklung legen und deswegen gehen wir den gemeinsam durch. Und da ist es halt wichtig, dass man im Jugendbereich zwar ergebnisorientiert arbeitet, aber dass das nicht das Fundament sein darf, sondern das Fundament ist immer, den Spieler möglichst über seine eigenen Grenzen noch hinauszubringen, aber so, dass er auch weiterhin Spaß dabei hat und nicht überfrachtet wird.
Von dem, was heute normal ist in so einem NLZ, was hättest du gerne am allerwichtigsten gesehen, was du gerne gehabt hättest als Spieler? Also so eine Sache, die du am liebsten auch aus der heutigen Zeit in deine Zeit gerne rüber verpflanzt hättest.
Ja, ich glaube, dass halt Führung am allerwichtigsten ist. Also dieses Wohlbefinden in einem Verein, in einer Mannschaft, dass man Trainer hat oder Staff oder mittlerweile gibt es ja auch viele Psychologen, die eben im Bereich Jugend mithelfen, als auch bei den Profis, dass man einfach Gesprächspartner hat für seine, vielleicht auch mal privaten Situationen, die einspielen, um die Leistung zu fördern. Oder dass man sagt, man hat, es liegt einem was auf der Seele, aber es muss ja nicht direkt der Trainer erfahren, beziehungsweise soll es der Trainer erfahren, aber manchmal hat man auch nicht den direkten Bezug zum Trainer, weil es gibt ja Personen, mit denen spricht man lieber oder die sind empathischer und andere nicht. Deswegen ist es mir wichtig, und das habe ich jetzt in der Aufarbeitung auch unwahrscheinlich viel forciert, dass man sich viel über Teamführung Gedanken macht, dass man sich viel Gedanken macht, wie bekommt man die besten Zugänge zu Spielern und ihren Charakteren und ihren Nationalitäten, oder wer ist in der Lage, die besten Zugänge zu generieren. Also sprich, das ganze Staff wird ja dann da auch mit eingebunden und entsprechend so zu reagieren. Also wir haben ja früher in der Jugend einige Talente nach oben gebracht und ich im Laufe meiner Station ja auch, weil ich halt da sehr viel Wert drauf lege, dass ich, also authentisch muss man nicht sagen, dass man es ist, weil man ist es oder man ist es nicht, aber dass man trotzdem Verständnis hat für viele Situationen, die ein Spieler durchläuft. Und ich denke, dass viele Fehler dabei gemacht werden, dass man den Jungs den Fußball reinprügeln möchte und dann teilweise total überfrachtet, anstatt erstmal zu gucken, wie geht's dem Jungen überhaupt, wie aufnahmefähig ist er und welche Bausteine sind jetzt für ihn bereitgestellt, weil es geht ja nicht nur um taktische und technische Inhalte, es geht auch um menschliche Entwicklung, um Führungsqualitäten und es geht vor allem auch um physische Aspekte, die Jungs mitgehen müssen. Und da geht es nicht, dass man da das, ich sag jetzt mal, von heute auf morgen entscheidet, sondern so einen Plan, den kann man ruhig mittellangfristig setzen mit einem schönen Ziel dahinter und der Junge weiß genau, woran er ist und kann sich da so ein bisschen langhangeln. Ich glaube, dass das jedem in diesem Alter U15, U17, U19 richtig gut tut, dass man weiß oder dass der Spieler weiß, dass man mit ihm arbeitet und es einfach auch ernst meint.
Also überspitzt formuliert, mehr mit ihm reden, weniger trainieren.
Ja, auf jeden Fall. Also da geht es wirklich Beziehung vor Inhalt und der Inhalt kommt dann von alleine nach.
Und wie kann man das konkret dann umsetzen, weil natürlich der Cheftrainer jetzt nach U19 das Ziel hat und den Auftrag hat, die Mannschaft so gut wie möglich zu machen und du dann als U19-Top-Talente-Coach ja ganz andere Ziele hast. Was glaubst du, wie kann man das in Einklang bekommen?
Ja, zunächst mal ist es wichtig, dass man sich also generell dem Ziel unterordnet. Und die Unterordnung beginnt darin, den Spieler besser zu machen. Also man hat pro Jahrgang vielleicht 2, 3 Top-Talente, wo du sagst, die machen jetzt wirklich oder können den Sprung in die erste Mannschaft irgendwann mal schaffen. Und auf die konzentriert man sich ja. Das heißt, die Stärken der Spieler stehen eigentlich im Vordergrund. Jetzt müssen sie natürlich in ein passendes Spielsystem oder in eine Spielphilosophie des Vereins eingegliedert werden, aber sie müssen halt in ihre Situation kommen, wo sie ihre Stärke ausspielen können. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, dass man gute Absprachen macht, dass man ein blödes Beispiel, zum Beispiel ein Sechser, der sich jetzt sehr gut im Raum verhält und ein gutes Gespür für das Spiel hat, aber vielleicht in der Zweikampfführung, obwohl er die gewisse Größe und Physis hat, noch nicht so stark ist, dann macht das kein wäre das kein Problem, wenn man sagt, in dem einen oder anderen Spiel spielt er halt mal als Innenverteidiger gegen den Mann. Oder wenn man sagt, ein rechter Außenverteidiger, der noch nicht so viel Zug nach vorne hat und nicht überläuft und keine Flanken bringt, aber die Philosophie des Vereins das hergibt, dann muss man halt mal zu dem Außenverteidiger sagen, jetzt machst du mal 4, 5, 6 Spiele als äußerer Mittelfeldspieler, damit du so ein bisschen das Feeling dafür kriegst, was brauchst du, was kannst du noch leisten und was wollen wir in der ersten Mannschaft sehen. Und diese Register, die spricht man einfach mit dem Cheftrainer ab in der Position, so habe ich es gemacht. Ich habe ihm genau aufgezeigt per Videosequenzen immer, wo ich die Stärken des Spielers sehe und wie man die am besten einsetzen kann. Und das ist dann ein schönes Miteinander und da fühlt sich auch keiner auf den Schlips getreten, weil letztendlich geht es ja nicht um uns als Person selber, sondern um den Verein und damit auch um die Spieler, die den Verein halt entsprechend unterstützen sollen beziehungsweise dort groß geworden sind.
Und trotzdem will man ja auch genau in dem Bereich U17, U19 auch als Mannschaft Erfolg haben. Also ich war selbst am Riederwald Co-Trainer eben in diesen Bereichen U17 und U19 im obersten Bereich. Der hieß damals noch Regionalliga, die heutige Bundesliga. Und auch da wollte man nicht absteigen, auch da wollte man die bestmöglichen Ergebnisse holen. Also inwieweit funktioniert das denn auch immer, dass man, wie du sagst, das waren ja wunderbare Beispiele, dass der Rechtsverteidiger dann plötzlich die nächsten 4, 5 Spiele im rechten Mittelfeld spielt. Und der am besten im rechten Mittelfeld ist, muss vielleicht auf die Bank. Und dadurch beeinflussen wir vielleicht auch das Ergebnis und verlieren dann, statt vielleicht einen Punkt bei den Bayern auswärts zu holen, verlieren wir 2-1 dort.
Genau. Deswegen sollte man ja selbstbewusste Trainer haben, die sich jetzt nicht tabellarisch abhängig machen. Natürlich wollen wir alle Meister werden. Aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass die Spieler, um die es dann auch letztendlich geht, es sei denn natürlich, jemand macht noch eine andere Entwicklung, aber bringst du jeden Spieler in seine beste Performance, das heißt, wir arbeiten ja mit allen Spielern gleich, also wenn wir einen Kader haben von, sagen wir mal, 22 Spielern, bekommt jeder Individualtraining, jeder bekommt seine Gesprächszeiten mit dem Trainer, mit mir als Elite-Trainer damals noch gewesen oder mit dem Psychologen oder was auch immer im untergeordnet oder für ihn quasi das Paket hergibt. Dennoch ist es so, dass wir uns nicht nur an Ergebnissen messen lassen wollen, sondern an der Entwicklung der Spieler. Und wenn ich das nochmal jetzt runterbreche, sage ich, wenn du die Spieler in die perfekte Performance bist, kriegst du auch das perfekte Ergebnis. Und das geht über taktische Maßnahmen hinaus. Die Taktik beeinflusst niemals prozentual das, was du rauskriegst, wenn du die Spieler in den höchsten Bereich führen kannst.
Also konkret, wie sah dein Tag als U19-Top-Talente-Coach aus?
Ja, meistens habe ich mir morgens den Spieler nach einem Spiel geholt, habe vorher schon am Wochenende die Spieler analysiert, habe die damals noch mit einer Dart-Fisch-Software rausgeschnitten, getrackt, die ganzen Szenen, die ihn betreffen. Also einmal seine ganzen Stärken aufgezeigt nochmal, dann aber auch die eine oder andere Schwachstelle mit ihm besprochen, wie er das selber sieht. Meistens ist es, oder es ist sehr, sehr wichtig, dass man da halt keinen Monolog führt, sondern immer einen Dialog, dass man den Spieler meistens zuerst abholt, dass er sein Spiel selber beschreibt. Ich habe mich aber auch mal hingesetzt und habe mit dem mal ein ganzes Spiel oder eine Halbzeit angeguckt und habe ihn selber mal sein Spiel reflektieren lassen. Und dann kommt das alles so zusammen. Wie denkt er? Was hat er in der Situation gedacht? Weil oftmals ist es ja für uns als Trainer einfach, danach die Szenen zu nehmen und sagen, ja, guck mal, hier musst du dies und jenes machen. Aber die Wirklichkeit sieht dann halt ein bisschen anders aus oder die Realität. Und der Spieler hat dann vielleicht andere Sachen im Kopf gehabt oder vielleicht die eine oder andere Vorgabe, die einem nicht bewusst ist. Und so kann man dann dieses Gespräch ganz rund aufbauen. Und ich glaube, dass die Spieler in dem Moment auch das Vertrauen spüren einfach, dass ihre Meinung gefragt ist, weil die Meinung wollen wir auf dem Platz haben. Also wir wollen ja selbstbewusste Spieler, die in der Lage sind, auch ihre Mitspieler vielleicht noch ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, zu coachen. Das wäre natürlich das Beste, was man haben kann. Also ein Führungsspieler auf dem Platz, der das Talent hat und den Fleiß nach oben zu kommen. Und entsprechend kann man das sehr gut zusammenarbeiten. Dann bin ich meistens rüber ins Trainerbüro gegangen, habe das Feedback mit ihm besprochen, also die Dinge, die ich preisgeben wollte oder mit dem Spieler besprochen habe, dass ich sie preisgebe. Und dann haben wir zusammen die ein oder andere Trainingsübung für mich selber geplant, die ich mit den Spielern durchführe, als auch mit dem Trainer, zum Beispiel Sonderleibchen für irgendwelche Aktionen oder, wie ich es eben gesagt habe, vielleicht mal im Training eine andere Position ausprobieren oder so, dass wir einfach diesen Modus mit reinbekommen. Und natürlich ist es schwer, in einem Abstiegskampf zum Beispiel auf diese Register zu ziehen, weil du musst ja trotzdem die Liga halten. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass du in den höchsten Bereichen im NLZ bist, auch gerade bei Eintracht Frankfurt. Und da musst du dann halt schauen, wann ist es richtig angebracht und wie kann man das am besten handeln. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen querschlägt, dass halt die Tabellensituation dem manchmal entgegenspricht. Da hat man jetzt ja vom DFB Abhilfe geleistet und von daher, glaube ich, kann man das jetzt sehr gut aufbauen und da werden auch immer mehr Talente nach oben kommen.
Von dem, was du erzählst, ist das Verhältnis viel enger als zwischen dir als Cheftrainer und deinem normalen Spieler bei ganz anderen Mannschaften, die eben nicht die U19 von Eintracht Frankfurt waren?
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin ja persönlich jemand, der relativ offen zu den Spielern ist und es gibt ja Menschen, die gehen erstmal eher distanziert daran an die ganze Sache. Ich bin ganz anders, also ich gehe erstmal ganz offen rein, bis vielleicht die Situation sich ergibt, wo man dann sagt, okay, jetzt muss man vielleicht ein bisschen die Zügel anziehen oder der Spieler braucht jetzt auch mal eine andere Ansprache oder eine andere Ansage, je nachdem. Aber im Großen und Ganzen sind alle Spieler gleich in allen Ligen. Also jeder ist anders. Es ist völlig egal, ob du dritte oder zweite Liga trainierst, ob du U19-Spieler hast oder gestandene Profis. Das Entscheidende ist einfach, wie trittst du denen entgegen? Und wenn du von oben herab, glaube ich, deine Trainerposition ausnutzt, ist es sowieso falsch, weil letztendlich sind wir alles Menschen und wir wollen auch gleich behandelt werden. Und meine Position ist ja nicht dafür, da einen zu zeigen, was er nicht kann, sondern meine Position ist ja dafür da, um den Spieler zu zeigen, pass auf, du kannst das ja schon, sonst wärst du ja nicht hier. Aber ich möchte dir noch die 3-4% mitgeben, die es vielleicht braucht, um ganz oben den Anschluss zu finden. Und das geht am besten im Team. Und wenn es dir heute nicht gut geht und du deinen Kopf nicht da hast, dann müssen wir auch heute kein Gespräch führen, dann verschieben wir das einfach. Und wenn du über private Dinge sprechen möchtest, sprechen wir über private Dinge, weil das Entscheidende ist, dass der Kopf da ist und damit die Leidenschaft mit einkehrt. Und nur wenn diese zwei Parameter 100% zusammenpassen, schaffst du es, den Spieler weiterzubringen, weil alles andere ist ein Trugschluss. Ja, die Spieler werden doch heute teilweise auch viel überfrachtet in Sachen. In der Schule ist dann noch Fußball, ja, anstatt dass sie den normalen Sport mitmachen. Sondertraining vor dem Training, Sondertraining nach dem Training, normale Inhalte im Mannschaftstraining. Dann wissen wir ja, wie es ist. Dann sagen die Eltern noch was dazu, manchmal der Bruder und die besten Freunde. Und dann ist der Spieler überfrachtet und verwirrt. Ja, und wir kennen das selber als Fußballer, manchmal einfach mal zu sagen, okay, wir lassen jetzt mal die 5 Grad stehen und wir versuchen einen anderen Ansatz zu finden für dich als Person, sodass du mal rebootet wirst, dass du mal durchschnaufen kannst und dass du sagst, okay, ich bin jetzt wieder frei vom Kopf und bereit für das Spiel Und ich glaube, dass wir so den besten Zusammenschluss finden und die beste Entwicklung fördern können. Also der Mensch steht immer ganz klar im Vordergrund.
Und dann kommt der Übergang eben von der U19, die Jungs, die du auch trainiert hast, in den Erwachsenenbereich, im Idealfall dann in den Profibereich, erste Bundesliga. Also der ganz entscheidende Bereich ist genau dieser Weg dann. Du hast ihn beschritten und bist bei Steppi, der ja auch schon hier zu Gast bei Im Kopf des Trainers war, bist du dann erste Mannschaftsspieler geworden bei der Frankfurter Eintracht. Und dann gab's halt, was auch leider oft passiert, einen Trainerwechsel. Horst Ermantraut hat dann nicht auf junge Spieler gesetzt und hat euch radikal aussortiert, aber nicht, weil ihr schlecht wart, sondern weil ihr jung wart, richtig? War das so?
Ja, ob wir schlecht waren, das weiß ich nicht. Das ist ja immer im Auge des Trainers. Der kann schon sein, dass ihm die Spielweise von dem einen oder anderen vielleicht nicht zugesagt hat. Aber ich sage mal, bei Steppi hat es ja gereicht, um Stammspieler zu sein. Und dann bist du von heute auf morgen auf die Tribüne verbannt worden und dann nicht mal mehr im Trainingskader dabei. Also wir mussten dann mit dem Co-Trainer separat laufen gehen. Dazu hat auch ein Antonio da Silva gehört, der ja dann später deutscher Meister noch wurde mit Dortmund und ein paar gute Stationen hatte. Also ich war nicht der Einzige und Sascha Amstetter und Frank Gerster. Wir waren ja ein paar Spieler, die da bei Ermantraut nicht so guten ein gutes Standing bekommen haben, warum auch immer. Aber so ist der Fußball. Wir hatten auch einen 32-Mann-Kader, der war ziemlich groß. Und dann muss es welche treffen. Aber es ist schon auffällig, dass alle jungen Spieler rasiert wurden zu der damaligen Zeit. Das stimmt. Der Übergang ist dennoch schwer, muss man sagen. Das siehst du jetzt auch. Und zwar geht's eher da um die körperliche Komponente. Ja, wir haben jetzt ja auch zum Beispiel zu meiner Zeit, als ich dort tätig war, war ja zum Beispiel ein Luca Waldschmidt war noch da, eine Eamon Barcock war da gewesen, ein Marc Stendera, ein Marc Oliver Kempf, ein Sonny Kittel. Das sind ja alle Spieler, die wir betreut haben auch, die ein mega Potenzial auch immer noch nachgewiesen haben jetzt in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Aber die auch sich erstmal dran gewöhnen mussten und manche Spieler, wie man es jetzt hier auch sieht, die dann auch irgendwann durchs Raster fallen, weil sie halt nicht verinnerlicht haben, was gehört dazu, um wirklich Profi zu sein und es auch zu bleiben und die Disziplin auch zu haben. Ne? Und deswegen sagt man immer so schön, Wille vor Talent, und das finde ich ein richtig gut, oder Mentalität vor Talent, weil wenn du das hast, dann gehst du schon irgendwann deinen Weg, wenn du deine Hausaufgaben erledigst. Aber du brauchst halt die Akklimatisierung, dass du sagst, okay, erstmal hochkommen, der Fußball ist schneller, der Fußball ist härter. Das ist einfach was anderes, als wenn ich in der U19 spiele. Musiala ist ja auch ein gutes Beispiel, der über die zweite Mannschaft aufgebaut wurde vom Bayern noch für ein paar Spiele. Der hat ja auch noch gegen uns gespielt damals. Deswegen, und jetzt mittlerweile ein absoluter Star.
Hätte es sein können, dass du in der heutigen Zeit mit 19 schon 3 Jahre bei den Profis gespielt hättest, weil sich die Zeiten so verändert haben?
Ach, das wäre jetzt ja in die Glaskugel geguckt, ne? Oder rückwirkend könnte ich jetzt natürlich sagen, ja logisch, wäre heute Nationalspieler, aber sowas von, ja. Nein, aber sind wir mal ehrlich, also ich habe ja mit 19 bei Steppi meine Spiele gemacht und war dann ja auch Stammspieler in der zweiten Liga, wobei ich das alles nicht so hochhängen möchte, weil ich habe nur 19 Spieler in der zweiten Liga gemacht und das ist jetzt keine riesen fußballerische Karriere, ja. Aber im Großen und Ganzen ist man immer trainerabhängig. Und wenn du einmal rasiert bist und dann 2 Jahre nicht mehr die Chance hast zu performen und dann noch vielleicht Verletzungen dazukommen, dann wird es schwer, noch eine Karriere anzugehen. Aber genau diese Sachen haben mich ja so geprägt. Und deswegen bin ich ja mit Spielern und gerade auch mit Jungspielern also sehr behutsam im Aufbau und im Umgang, weil ich einfach sage, so wie ich damals in der einen oder anderen Situation oder wie es vielleicht damals auch normal war, also sind wir mal ehrlich, Da konnte man teilweise froh sein, wenn der Trainer dir guten Morgen gesagt hast, dann möchte ich das einfach nicht mehr vermitteln und den Jungs einfach ein besseres Gefühl geben, weil ich weiß, dann ist die Leistung auch besser. Aber es geht nicht um die, also das ist die eine Komponente, ich weiß, die Leistung wird besser, wenn der Spieler dir vertraut, aber natürlich möchte man auch im normalen Leben so nicht, dass einer mit einem so umgeht, und deswegen transportieren wir das auch einfach auf den Sport. Warum soll sich der Sport vom normalen Leben abheben?
Eben, du hattest in einem Interview mal gesagt, habe ich wörtlich gelesen, Zitat von dir, menschlich inakzeptabel, über Horst Ermantraut. Das Gute ist ja jetzt, dass du selbst daraus Konsequenzen ziehen konntest für deinen jetzigen Job als Trainer oder für die letzten Jahre als Trainer, dass man genau so ja nicht werden will. Also war das vielleicht sogar gut, dass das menschlich inakzeptabel war, dass du für deine spätere Trainerlaufbahn da so viel mehr draus lernen konntest, auch wenn es dann vielleicht schade ist, dass dir dann vielleicht dadurch 200 Bundesligaspiele fehlen? Aber hat's auch was Gutes vielleicht?
Nein, eher nicht.
Oder ist alles scheiße?
Du musst ja wissen, Stefan, ich bin von totalem Kontrast. Also Steppi ist ja ein Trainer, der menschlich sensationell ist, mit dem du über alles sprechen kannst. und der natürlich auch eine gewisse Härte hat und viel fordert, aber der es trotzdem menschlich schafft und auch Gespräche mit den Jungen geführt hat. Also Steppi hat mit mir unwahrscheinlich oft gesprochen, weil er wusste, wenn ich hochkomme, dass es nicht einfach wird. Und er hat mich einfach mitgenommen. Und dann kommt der nächste Trainer und der rasiert dich von heute auf morgen ab, ohne irgendwas zu besprechen und irgendwas zu sagen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Vorteil hatte, ja, weil das ist ja auch ein Stück weit Erziehung, wie man mit Menschen umgeht. Und es ist ja auch ein Stück weit Erziehung, wie viel Geduld man mitbringt und Nachhaltigkeit, gerade in der Entwicklung der Persönlichkeiten. Ja, also schaffst du es, den Spieler persönlich zu fordern, also den Leistungsanspruch zu heben, dass er auch für dich vielleicht noch 1% gibt und für seinen Trainer noch 1% gibt, ja, dann hast du doch unwahrscheinlich viel erreicht. Und also der Prozess, ich hätte ihn nicht mitmachen wollen, aber man muss auch sagen, jeder Trainer hat da so seine Macken vielleicht, wie ich auch, aber letztendlich, wenn du in den Spiegel gucken kannst und sagst, ey, heute der Tag war es halt sau anstrengend und boah, und der Spieler wollte widersprechen und der, aber es bereichert einen und es macht einen Freude, wenn du dem Spieler dann trotzdem was Positives mitgeben kannst.
Und wie viel Trainer in der Bundesliga, zweiten Liga, dritten Liga, wie viel Prozent sind ja eigentlich die perfekten Trainer?
Boah. Das ist unwahrscheinlich schwer. Also es ist genauso schwer, wie wenn man ein Spiel von außen beurteilen will. Also ich glaube, dass alle Trainer im Profibereich, und wir haben ja jetzt auch immer die Bundesliga, also ich war jetzt zweimal dabei bei der Bundesliga-Trainertagung, das heißt, das sind eigentlich nur Erst- und Zweitligatrainer oder Ex-Erst- und Zweitligatrainer der letzten 2 Jahre vor Ort. Da unterhält man sich ja auch viel und man kommt auch in den privaten Austausch und entsprechend hört man sich ein bisschen um, wie machst du es, was ist da dein Handling und so weiter. Und also ich kann es von außen nicht beurteilen, weil ich bin nicht bei den Sitzungen dabei. Wenn ich mir Trainingseinheiten angucke oder die Hospitation, die ich mache, aus denen kann ich natürlich schöpfen und kann dann sagen, okay, da muss ich sagen, da war das bisher immer menschlich super gewesen und auch von Führungsstil, wenn man drüber spricht und sich inhaltlich sehr viel unterhält, dann ist das natürlich eine sehr gute Sache im Traineraustausch, dass ich einen Einblick habe, wie machen die es. Jeder ist da ein bisschen anders, aber jeder ist in seinem Bereich so, wie er es halt auch gerade fühlt und nicht und setzt sich da nicht irgendwie eine andere Kappe auf oder so. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die Spieler merken, ja, du bist so, wie du bist und du bist einfach offen und ehrlich zu ihnen. Und manchmal ist es halt eine harte Ansage vielleicht oder ein Gespräch, was einem vielleicht nicht so liegt. Aber das muss man trotzdem führen. Weil ich finde immer wichtig, wenn ein Spieler nicht spielt, dass er trotzdem weiß, woran er ist und woran kann er arbeiten. Weil wenn ich sage, du spielst oder ich gar nicht kommuniziere, hat der Spieler keinen Ansatz. Aber wenn der sieht, der Trainer beschäftigt sich mit mir weiterhin und er will mich besser machen, ja, dann kostet es mich halt noch ein paar extra Einheiten oder extra Gespräche oder extra Videoanalysen. Aber ist ja mein Job und mir macht das Spaß. Und bisher, wie gesagt, haben wir ja es immer geschafft, in jedem Jahr Talente rauszubringen und nach oben. Und deswegen ist das ja anscheinend das, was den Spielern auch hilft.
Ja, du hast vorher auch gesagt, sehr interessant, dass der Wille ja in sehr, sehr vielen Fällen dann auch das Talent schlägt. Was würdest du sagen, die jungen Spieler heute, 19, 20 Jahre, was könnten die eigentlich noch für eine Eigenschaft haben aus deiner Zeit, als du 19, 20 warst und eben auf dem Sprung zum Fußballprofi?
Ja, ich denke, dass die Jungs schon unwahrscheinlich viel mitbringen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man das jetzt sagen kann, früher war alles anders oder früher war alles besser. Das Einzige, was man sagen muss, ist, die Jungs haben jetzt andere Voraussetzungen. Also die werden ja schon von den Voraussetzungen so, begleitet, dass sie eigentlich alle Möglichkeiten haben, alles aus sich rauszuholen. Also du hast heutzutage die perfekten Krafträume, du hast eine Überwachung in Kraft, Athletik, Beweglichkeit, du hast unwahrscheinlich viel Videomaterial, was du nutzen kannst, um nach oben zu gehen. Wie gesagt, das hatten wir alles nicht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Einstellung ist generell schlechter geworden oder der Fußball früher war härter oder ja, Fakt ist, wir geben alle alles und wir haben hier in Frankfurt halt ein riesen Einzugsgebiet. Also hier ist eine unwahrscheinliche Masse an Talenten, die man bekommen kann. Dann noch mit so einem Verein, der jetzt auch europäisch spielt und so weiter. Das ist natürlich eine riesen Waffe, die man hier hat. Und da ist man aber auch in der Verantwortung, Talente nach oben zu bringen. Das muss man einfach sagen. Und das ist in der Vergangenheit viel zu wenig gewesen. Und muss man gucken, dass das halt in Zukunft wieder in die richtige Richtung geht, dass man die Jungs, wie gesagt, richtig mitnehmen, richtig begleitet und dann entsprechend vorbereitet für den Next Step.
Und so das Leben zwischen den Spielern, so also das Kabinenleben, inwieweit hat sich das irgendwie verändert oder in welchen Punkten hat sich es im Vergleich zu deiner Zeit am meisten verändert?
Ja, eigentlich weniger. Also ich glaube, in der Kabine war immer schon je nach Ergebnis die Stimmung gut oder etwas schlechter. Ich ich glaube, der Umgang in der Mannschaft ist immer gleich, damals wie heute. Also es kommt halt auf die Mannschaftszusammenstellung dann auch an. Ne? Also was willst du für ein Kabinenleben erreichen? Dementsprechend holst du dir in den Bereichen auch die Spieler zusammen. Und du siehst das ja in vielen Top-Teams, dass du dann, ich sag jetzt mal, mehr eine europäische Fraktion hast, dann vielleicht mehr ein paar Südamerikaner. Aber wichtig ist, dass sie schnell integriert werden, damit die Sprache klar ist, damit man gemeinsame Unternehmungen vonstatten gehen lassen kann, dass sich vielleicht sogar im Privaten was aufbaut, wo sich die Spielerfrauen untereinander gut verstehen. Gerade wenn man die Stadt wechselt oder von einem anderen Land kommt oder kein Deutsch spricht jetzt hier in Deutschland, dann ist es umso schwerer. Und deswegen finde ich immer wichtig, dass man da am Ball bleibt und das auch gut begleitet und nicht sagt, ja, du hast jetzt hier einmal die Woche einen Englischkurs, ob du hingehst, ist mir ist eigentlich egal, sondern dass man dann vielleicht auch wirklich mal in der Kabine sagt, okay, dann sprechen wir, haben jetzt hier 5 Leute, die sprechen nur Englisch, dann sprechen wir heute mal nur Englisch in der Kabine. Wo ist da das Problem?
Hast du auch mal das Gefühl gehabt als Trainer in deiner Laufbahn, dass du vielleicht ein Grüppchen auch vielleicht mal sprengen musstest, weil es zu sehr Grüppchenbildung und vielleicht zu viele Grüppchen innerhalb einer Mannschaft gab?
Ja, das gibt's immer, aber das kriegst du nicht hin. Also die Spieler, die sich als Gruppe zusammentun, sind ja auch privat befreundet. Und das bedeutet eigentlich, du kannst jetzt 2 Spieler rausschmeißen oder sagen, ey, ihr tauscht jetzt die Kabinenplätze. Das hat aber keinen Sinn, weil die sich im Nachhinein ja wieder treffen. Das Einzige, was du tun solltest in der Situation, ist, dass du mit den Spielern sprichst und dass du die halt dafür sensibilisierst, dass man sie halt mehr, dass sie sich halt auch mehr integrieren sollen. Genauso wie du den anderen sagst, dass sie immer mal wieder einen mit zur Seite nehmen und immer mal wieder vielleicht auch in den Privataktivitäten begleitest, ja, weil letztendlich ist das eine große Familie und jeder wünscht sich für jeden nur das Beste. Fakt ist aber, es können nur 11 Spieler spielen, die sind meist zufrieden, 12, 13, 14, 15 vielleicht auch noch, alle anderen können nicht zufrieden sein und am Ende ist immer der Trainer der es halt verbockt hat. Aber wenn du die Spieler dann nach ein paar Jahren wieder triffst, dann sagen sie, oh Mann, ey, Trainer, du hast so recht gehabt, ich war vielleicht noch nicht so weit oder ich hätte mehr Geduld haben sollen oder keine Ahnung, was auch immer. Es ist auch schwer, wenn du die Spieler dann, man will ja immer als Trainer, du holst jetzt einen von der Bank rein oder von der Tribüne die Startelf und dann denkst du immer, oh, jetzt müssen die sofort funktionieren. Und wenn sie es dann nicht tun, dann ist man meistens enttäuscht und sagt sich, oh, ich habe dem jetzt die Chance gegeben, der nutzt sie nicht. Aber es ist unwahrscheinlich schwer, aus der Kalten in die Startformation zu kommen oder von der Tribüne in die Startformation. Und man verlangt da meist so viel und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, man misst dann den Spieler an der letzten Leistung und das ist auch total verkehrt, weil man muss ihn eigentlich am Potenzial messen, aber das Potenzial muss auch halt irgendwann auf den Platz kommen, aber das Verhältnis der Bewertung muss halt passen.
Damit sind wir also mittendrin im Thema Mannschaftsführung, das natürlich ein großer Schwerpunkt dann jetzt als nächstes, damit steigen wir dann ein in die zweite Folge. Und du hast ein Stichwort auch genannt, über das wir in dem Zusammenhang auch reden, nämlich über die Bundesliga-Trainertagung, bei der du kürzlich dabei warst. Und kurzer Teaser, der Weltmeistertrainer von 2023 von den deutschen Basketballern, der wird auch gleich erwähnt, warum und was man von ihm vielleicht lernen kann. Darüber reden wir in der zweiten Folge. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Patrick, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Danke.
Danke auch, Stefan.
Tschüss. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de